Herzlich willkommen zum neuen Sustainable Podcast mit Friederike und Jens. Und wir freuen uns heute sehr darüber, dass wir Anna zu Gast haben aus Isernhagen bei Hannover von Nuvei. Hallo Anna.
Hi, freut mich.
Anna, Nuvei. Was macht Nuvei und wer seid ihr denn überhaupt alles?
Also Nuvei oder Nuvei, wie ich es dann betone, wir sind ein Fair Fashion Startup aus Isernhagen, beziehungsweise ich glaube Hannover sagt dann doch den meisten was. Und wir machen Taschen hauptsächlich, mittlerweile auch Homeware, aber im Kern sind es erstmal Taschen. Taschen jeder Art aus Apfelleder, also aus einer veganen Lederalternative.
Das ist schon ein Stichwort gegeben, vegan und Alternative. Wie seid ihr auf Äpfel gekommen oder auf Apfelleder? Was ist das überhaupt?
Also zunächst bin ich da gar nicht drauf gekommen, sondern die Gründerin Svenja Detto. Sie hat, ich glaube, es war so, sie hat einen Beitrag im Fernsehen gesehen, richtig klassisch, und hat dann zum ersten Mal von Apfelleder gehört und sich dann gefragt, warum wird da eigentlich nicht jetzt alles draus produziert und man lässt das Leder einfach links liegen? Hat dann auch versucht herauszufinden, ob es schon Taschen aus Apfelleder, aus veganem Apfelleder gibt, und hatte aber nichts gefunden und hat sich dann dazu entschieden, nee, dann mache ich die halt selbst.
Das ist ja auch dann schon mehr, dass ihr sozusagen, also ihr habt diese Taschen und das ist natürlich dann einfach schon so ein Modeartikel eben auch so. Und ich habe natürlich auch schon vorher mal geschaut bei euch, die sehen ja einfach ganz normal aus. Können Menschen das überhaupt unterscheiden? Also das würde ich jetzt einfach mal so an dich dann fragen. Also ist das Apfelleder, ist das Kunstleder, ist das echtes Leder? Auch haptisch? Also gibt es da Unterschiede oder so?
Ja, also ich glaube, wenn man sich ein bisschen auskennt, dann man findet auf jeden Fall Unterschiede. Es gibt natürlich auch dieses vegane Apfelleder und jenes vegane Apfelleder. Aber Leder als Klassikerprodukt ist ja dann schon, hat nochmal eine andere Haptik, ist oft auch ein bisschen weicher, das muss man einfach zugeben. Allerdings sind ja viele auch als vegan deklarierte Produkte oft aus zum Beispiel PVC, also aus einfach Kunststoff. Und die haben natürlich auch nochmal eine ganz andere Griffigkeit. Und Kunststoff und Leder können viele unterscheiden, aber alles, was dazwischen liegt, und das ist zum Beispiel veganes Apfelleder, das würde ich jetzt mal behaupten, können die meisten nicht unterscheiden.
Wie, also wo bezieht ihr denn euer Apfelleder her? Also ich wüsste jetzt nicht, wenn ich jetzt sage, okay, man kann das Apfelleder bestellen, herstellen. Also wo kriegt ihr das her und wie entsteht das denn dann?
Genau, also wir kaufen das Apfelleder ein, ganz normal, wie man auch andere Materialien auf Rollen einkaufen kann, und wir produzieren das dann zu Handtaschen und wir kriegen unser Apple Skin, so heißt das Material genauer, aus Italien.
Was macht das denn, das Apfelleder, so viel nachhaltiger als normales Leder? Weil viele Leute denken auch, okay, Leder ist ein Naturprodukt, man kann das nachher recyceln, das ist ja so in den Köpfen drin. Warum macht ihr veganes Leder?
Also erstmal ist dieser Begriff vegan ja ganz wertbehaftet für viele mittlerweile. Also erstmal ist es so eine Lebenseinstellung, dass man sich dazu entschieden hat, nicht nur zum Beispiel bei Nahrung in die vegane Richtung zu gehen oder ganz vegan zu leben, sondern auch in vielen anderen Lebensbereichen. Und das kann man jetzt eben auch in der Mode beobachten. Also das einmal. Und natürlich gibt es unzählige Nachhaltigkeitsaspekte, die man in, also wenn man jetzt Lederproduktion mit anderen alternativen Produktionen vergleicht, dann finden kann. Also es fängt ja zum Beispiel an, ich finde das mal ein ganz griffiges Beispiel, bei den Tieren selbst natürlich, aber auch bei zum Beispiel den Gerbprozessen. Das können sich, glaube ich, viele immer ganz gut vorstellen, die sich vielleicht auch nicht so gut mit dem Leder, mit der Lederindustrie auskennen, dass bei der Gerbung, also Leder ist ja nicht einfach da, sondern da ist ein ganz, ganz langer Prozess hinter, bis vom Tier bis zum Material, da viele auch Chemikalien inbegriffen sind. Und da kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, was dann mit dem Grundwasser passiert zum Beispiel und so weiter und so fort.
Und das Apfelleder bezieht ihr sozusagen aus Italien, hast du ja schon gesagt. Ist das denn in Italien irgendwie gängiger schon, dass sie da sozusagen Apfelleder verwenden? Oder ist das Zufall, dass es jetzt aus Italien kommt? Oder gibt es vielleicht sogar schon irgendwann Apfelleder aus Deutschland? Weil hier gibt es ja viele Äpfel.
Gute Frage, das frage ich mich aktuell auch so ein bisschen. Ich glaube, die Frage kam auch letztens bei uns im Team auf. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß es jetzt nicht, ich müsste spekulieren, dass in Italien ja auch viele Produktionen auch schon lange saßen, also da auch viel schon diese klassische Lederbranche sitzt und die dann eben auch darauf umgestiegen sind, ne? Also sich gefragt haben, wie geht es eigentlich in Zukunft weiter?
Ich habe auch noch eine Frage zu dem veganen Leder. Also ich wollte mir mal vegane Schuhe kaufen und habe ich dann auch. Und die waren dann da und die haben nach Chemie gerochen ohne Ende und auch noch ein Jahr später, wenn ich den Schuhschrank aufgemacht habe, es hat einfach unfassbar fies gerochen. Und ich glaube, dass viele das kennen, so von veganen Lederalternativen. Wie ist das denn bei dem Apfelleder? Rieche ich das?
Nein, also mir ist jetzt kein beißender Geruch aufgefallen, so wie du ihn jetzt beschrieben hast und den ich auch auf jeden Fall von anderen Produkten kenne, von dem man auch so ein bisschen Bauchschmerzen bekommt nach längerer Zeit. Das ist mir jetzt, und ich bin ja täglich von den Handtaschen umgeben, noch nicht aufgefallen. Und ich glaube, das ist auch dieser entscheidende Punkt, den ich ja auch schon angesprochen hatte. Man kann vieles als vegan deklarieren. Das ist ja auch erstmal schön und gut, aber vegan heißt eben nicht gleich nachhaltig oder eben lupenrein.
Genau, die Schuhe, die ich hatte, waren, glaube ich, aus diesem PU. Und ihr habt ja auch noch PU bei euch drin, aber ihr schreibt auf der Webseite ja auch, dass ihr nach und nach versuchen wollt, diesen Anteil zu reduzieren. Warum wollt ihr den reduzieren und was passiert da gerade bei euch?
Genau, also es ist so, dass eine Tasche, Schuhe ja zum Beispiel auch, die müssen eine gewisse Haltbarkeit haben. Und diese Haltbarkeit kann aktuell vom Hersteller aus betrachtet nur mit einem gewissen Anteil von Kunststoff, also in dem Fall PU, gewährleistet werden. Und natürlich ist es nicht in deren und auch nicht in unserem Sinne, dass der Anteil überhaupt noch vorhanden ist. Aber andererseits kann man sich natürlich auch vorstellen, irgendwie müsste es ja ein Bindemittel geben. Also es gibt ja diese Fasern, auf die das Ganze gespannt wird. Und also so Baumwollfasern sind das im Prinzip. Und dann hat man da diese Apfelanteile und auch die PU-Anteile und die vermengen sich sozusagen. Und dann entsteht dieses feste Gewebe. Und dadurch, dass man Apfelreste nimmt, hat man schon den Anteil von PU faktisch reduziert. Es ist jetzt aber halt die Frage, wie weit kann man da noch in der Innovation gehen? Also das Ziel wäre zunächst erstmal, den Anteil von PU zu reduzieren und den Anteil der Apfelreste zu erhöhen. Da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten, die schon ausprobiert werden. Oder und was auch eine Möglichkeit ist, auch über biobasiertes PU nachzudenken.
Und das wäre dann aus was oder gut, biobasiertes PU ist dann, gibt es da irgendwie auch eine Grundlage? Wahrscheinlich schon, ne? Oder wenn keine Äpfel sein, oder?
Da kann ich gar nicht so genaue Angaben zu machen. Also ich bin auch keine Materialexpertin sozusagen. Ich kann immer nur das weitergeben, was mir sozusagen vom Hersteller gesagt wird. Ich habe mich jetzt in letzter Zeit viel mit Studien beschäftigt. Es gibt eine Studie von der Uni Mailand, die eben versucht hat herauszufinden, was eigentlich das Produkt PU als solches nachhaltiger macht, das Material PU als solches nachhaltiger macht, als zum Beispiel Leder. Und es gibt ja Dutzende Faktoren, um Materialien miteinander zu vergleichen. Das sind ja nicht diese oberflächlichen, die wir als VerbraucherInnen mitbekommen. Und biobasiertes PU, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Klingt ja erstmal so, als wäre das irgendwie, würde das nach einer Zeit in der Umwelt verschwinden, wenn man jetzt zum Beispiel die Tasche in den Wald legt und irgendwann ist sie nicht mehr da. Das ist eben auch nicht der Fall. Also es bleibt ja trotzdem ein Kunststoff. Also was ich damit nur sagen will, es gibt ja, auch wenn ich mich jetzt selbst damit nicht so differenziert auskenne, Unterschiede zwischen PU und PU.
Es macht ihr ja nicht nur also vegane Handtaschen, ihr setzt ja auch sonst auf Nachhaltigkeit. Kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen, worauf ihr sonst so achtet in euren Prozessen, die ihr habt?
Genau, also das Erste, was mir einfällt, sind die Transportwege. Ich glaube, das ist auch etwas, was einem auch im E-Commerce unausweichlich über den Weg läuft. Wie kann man die Transportwege reduzieren? Wie kann man sie, naja, in Anführungsstrichen kompensieren? Und deswegen haben wir jetzt zum Beispiel unsere gesamte Produktion nach Europa verlegt. Also haben jetzt in Deutschland ein paar Taschenmodelle produziert und werden jetzt auch in Spanien weitermachen. Also alles recht, naja, nah, so nah, wie es eben auch möglich ist. Und dann ist es natürlich einmal der Aspekt Material. Da sind wir jetzt ja aber schon sehr tief drauf eingegangen. Was da vielleicht noch spannend ist, ist, dass wir auch auf Recycling-Materialien setzen, zum Beispiel Filz, der quasi Recycling-Filz sich schimpft. Und die Verpackungsmaterialien, das ist ja, glaube ich, etwas, was sich zumindest in Deutschland auch ziemlich etabliert hat und mittlerweile Gott sei Dank zum Standard geworden ist.
Und ihr habt ja, das hast du ja auch gesagt, bislang so Taschen, also sind denn da so andere Produkte auch geplant, dass ihr sagt, also das können wir uns noch vorstellen, das ist aus Apfelleder überhaupt möglich?
Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt, das hatte ich im Intro, glaube ich, kurz erwähnt, auch schon das Interior-Metier betreten, wie ich so nennen kann, und haben da Tischsets aus Apfelleder, aus veganem Apfelleder gefertigt. Ich sage immer veganes Apfelleder, das hat rechtliche Gründe. Nicht, dass sich jetzt alle ZuhörerInnen so wundern und ein bisschen genervt sind davon, aber veganes Apfelleder, genau. Also Tischsets aus veganem Apfelleder. Und da wollen wir jetzt ein bisschen die Resonanz testen. Wir merken nämlich auch, also auch gerade im Modebereich, braucht es eben noch ein bisschen Zeit. Und wir testen uns da gerade so ein bisschen heran, was kann man noch daraus machen, weil das natürlich super spannend ist für uns, da die Potenziale zu entdecken.
Wahrscheinlich brauchst du auch Personen, die sozusagen ein bisschen auch vorangehen, das auch tragen oder so. Habt ihr denn da schon, weil ihr in so einem, ja, auch so in so einem Bereich seid, habt ihr denn da schon Menschen, die sagen, wir tragen das und stehen dafür ein oder so? Also gibt es da schon sozusagen so von euch Bestrebungen oder habt ihr vielleicht schon eine Person, die vielleicht auch prominent ist oder so und sowas trägt dann und sagt, ja, also ich stehe dazu, dass ich praktisch veganes Apfelleder habe oder vegane Apfelledertaschen trage?
Also wir haben jetzt leider noch keine große prominente Person an unserer Seite. Da wäre jetzt direkt der Shoutout nach draußen, meldet euch vom roten Teppich zu uns, sehr gerne. Aber was man so natürlich beobachten kann in der Presse, sind die anderen Labels, die sich als vegan deklarieren und da auch recht erfolgreich sind. Das hat jetzt noch nichts speziell mit Apfelleder zu tun. Das hängt einfach damit zusammen, dass Apfelleder als Fruchtleder oder die Fruchtlederbranche als solches einfach noch sehr klein ist, in meiner Wahrnehmung zumindest. Und es gibt ein Label, da fällt mir jetzt so der Name gerade nicht ein, die auch, also was man immer ganz gut sagen kann, Peter pusht ab und zu die Labels, die aus Apfelleder Taschen produzieren. Und was ich ganz witzig finde, sie haben jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren ein, zwei Mal von unterschiedlichen Marken eine Tasche ans britische Königshaus geschickt. Ich weiß nicht, ob sie Beachtung gefunden hat, aber wer weiß, wer da damit rumläuft.
Was sind denn bei euch die größten Herausforderungen jetzt in der Produktion und vielleicht auch im Verkauf von euren Produkten? Weil ich stelle mir schon vor, dass es ja sehr schwierig ist, das vielleicht bekannter zu machen. Aber auch die Herstellung ist wahrscheinlich auch jetzt kein Klacks. Ne? Da muss man wahrscheinlich auch viel ausprobieren, oder?
Genau, also wir sind da mitten im Thema faire Mode. Das ist ja sowieso diese ganze Preisthematik kein einfaches Thema, das zu vermitteln. Und ich kann natürlich auch nachvollziehen, ich meine, ich bin selbst gerade erst, also gut, jetzt ist es schon ein bisschen länger her, aber aus dem Studium raus wäre ich Studentin gewesen und hätte dann auf den Preis einer Tasche von veganem Apfelleder geschaut und die mit einer Tasche verglichen, die sich einfach nur vegan schimpft und aus PVC ist. Wer weiß, wofür ich mich entschieden hätte. Also der Preisfaktor ist da schon ein großer Punkt in meinen Augen. Und das ist natürlich eine große, große Herausforderung, aber die betrifft ja alle Fair Fashion Brands in Deutschland, auf der Welt. Und es braucht einfach noch ein bisschen Zeit, ein Bewusstsein dafür, dass faire Mode nicht vom Himmel fällt und auch überhaupt nicht vergleichbar ist. Und ja, ich würde sagen, das ist die größte Herausforderung, auf jeden Fall.
Ich habe auch gesehen, ihr gebt ja auch einen Studierabatt, oder?
Also ja, genau.
Für Leute, die studieren. Ja. Genau, das habe ich auch gesehen. Ja. Und ich habe jetzt das auch angeguckt und ich war tatsächlich überrascht über die Preise, weil ich eigentlich dachte, das wäre viel teurer, weil das ist ja eigentlich vergleichbar mit einem normalen Lederprodukt. Also die sind ja auch jetzt nicht.
Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also bei Leder, ich kenne mich jetzt natürlich mit der Lederbranche nicht ganz so gut aus, aber man weiß es ja aus Konsumentinnen-Sicht. Da variieren die Preise ja auch sehr stark. Aber das Spannende ist ja, dass man bei Leder oftmals das Gefühl hat, die Leute sagen, okay, wenn es aus Leder ist, dann ja, dann ist es ja was Feines. Dann kaufe ich das auch, dann bezahle ich auch ein bisschen mehr, ne?
Ja, da hat sich irgendwie dieser in Anführungsstrichen hohe Preis irgendwie so etabliert, weil man denkt, ach, Leder, das hält ja einfach ewig, das trage ich in genau ein Leben lang, ja. Also ich weiß, dass das sich in meinem Kopf auch sehr festgesetzt hat.
Ja. Ich meine, ich will ja jetzt auch nicht die Lederbranche schlecht machen. Ich will einfach nur sagen, dass es auch bei anderen Materialien Vorteile gibt.
Ist sehr speziell, aber ist dann sozusagen die Pflege auch gleich? Also ist es dann möglich, also sozusagen auch mit Bienenwachs oder so praktisch dann das Apfelleder zu behandeln und zu pflegen? Weil das ist ja sozusagen auch dann also die Haltbarkeit vom normalen Leder steigt ja auch dadurch, wenn du es eben dann doch gut pflegst und so weiter. Ist das bei Apfelleder dann auch so, dass das okay ist, wenn ich da irgendwie mit Bienenwachs rangehe oder so?
Also bei also Bienenwachs kann ich jetzt nicht beantworten, aber ich weiß, dass man einfach einen feuchten Lappen nehmen kann, das Material abwischen kann und dann ist meistens die ganze Magic schon getan. Das war es eigentlich schon.
Das klingt einfach. Und also du hast ja auch gesagt, also Fair Fashion war ja so praktisch dann auch ein Stichwort. Hast du da das Gefühl, dass sich da mehr tut, jetzt, gerade in den letzten Jahren, dass sich da einfach, du beobachtest es natürlich sozusagen aus der Nähe, dass da einfach auch wirklich, also tatsächlich eine nachhaltige ja, Veränderung irgendwie stattfindet, die es bislang noch nicht gab? Wie schätzt du das ein?
Ja, also aus Sicht des Marktes in Bezug auf die Anzahl von Startups zum Beispiel kann man das super beobachten. Also wir in der Nachhaltigkeitsbubble sind super, super gut vernetzt. Und trotzdem wundere ich mich jedes Mal, wenn ich eine neue E-Mail von einem Startup bekomme, was vielleicht auf irgendeiner Weise mit uns kooperieren will, dass es das auch noch gibt. Und das gibt es auch noch und das gibt es auch noch. Also es ist wirklich, als ob jeden Tag sich neue Brands bilden und das ist ja auch schön und gut. Was man aber gleichzeitig beobachten kann, ist, dass es natürlich einerseits diese Preissensitivität gibt von den VerbraucherInnen und die großen Modelabels, die setzen sich natürlich auch langsam auf das Thema drauf und betrachten das Ganze immer aus so einer Projektarbeitsperspektive, würde ich es jetzt mal nennen. Das heißt, sie suchen sich ein Projektteam im Zweifel und sagen, okay, es gibt jetzt eine Kollektion oder eine Subbrand, die sich jetzt auch, weiß ich nicht, Taschen oder Schuhe oder andere Dinge aus diesen Alternativen produziert. Und dann stehen wir natürlich in direkter Konkurrenz und das macht natürlich für alle anderen kleinen Brands schwieriger.
Das ist natürlich immer die Frage von Friederike und sie würde sie wahrscheinlich auch gleich wieder stellen. Aber wie schützt ihr euch davor, praktisch dann von anderen, also wie so einem großen Modelabel sozusagen irgendwann gekauft zu werden? Also wollt ihr euch davor schützen oder wie macht ihr das?
Ich glaube, man kann sich da nie vorschützen. Das ist einfach die freie Marktwirtschaft am Ende des Tages. Es ist halt bei dieser Nachhaltigkeitsdebatte immer eine schneller ein werteorientiertes Thema, eine emotionalere Diskussion. Aber im Grunde ist es ja auch natürliches Wirtschaften. Das heißt, man muss den KundInnen einen USP liefern und hat damit eine Berechtigung, auf dem Markt zu existieren. Also es ist dann abseits der moralischen Debatte, was besser oder schlechter ist oder wer eine größere Daseinsberechtigung hätte, dann eben einfach eine Frage, sich auch selber weiterzuentwickeln. Und da geht es nicht nur darum zu sagen, ja, aber wir sind ja nachhaltig. Also das kann man ja auch beobachten. Ja, aber wir sind ja die nachhaltigere Alternative. Das reicht einfach trotzdem am Ende des Tages nicht aus.
Friederike nickt, aber fragt nicht. Aber ich, also ich gehe dafür nochmal weiter, weil das ja wirklich dann spannend ist. Also es geht auch mal in diese Richtung, also so InvestorInnen, habt ihr denn da auch sozusagen Menschen mit an Bord oder habt ihr sozusagen Externe, die auch so auf das Thema Nachhaltigkeit setzen, die auch sagen, okay, wir fördern jetzt speziell diesen Bereich, also denen das so wichtig ist?
Zu der Frage kann ich leider gar nichts beantworten. Jetzt müssen wir doch cutten.
Das macht nichts. Das ist, nee, das hast du nicht hatten. Das ist ja alles gut. Also wir sind da ja wirklich, wir sind auch angenehm da. Aber nee, das wäre zum Beispiel dann spannend gewesen, ob du es vielleicht weißt, dem auch so. Aber du hast ja jetzt auch wirklich gesagt, okay, diese Modebranche, die verändert sich auch oder diese auch größere Labels gehen Richtung Nachhaltigkeit. Aber jetzt diese kleinen nochmal, auf diese kleinen nochmal zurückzukommen. Sind das auch kleinere, ich nenne sie jetzt mal Fair Fashion Unternehmungen, die auch länger auf dem Markt bleiben? Also hast du das Gefühl, dass da auch mehr dabei sind, die wirklich sich dann auch durchsetzen mit ihren Produkten und Dienstleistungen?
Ja, auf alle Fälle. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass innerhalb der Start-up-Szene, gerade in den B2C-Bereichen, gerade im Modebereich, ganz viel aus dem Boden sprießt. Und das heißt ja einfach nur, da passiert was. Und dann gibt es natürlich auch prozentual gesehen immer mehr Labels, die sich durchsetzen. Also ich glaube, wenn man jetzt mal in den Supermarkt geht zum Beispiel und sich das Regal anschaut, dann sind auf Augenhöhe plötzlich Labels, die sich auch, die auch ganz klein angefangen haben und zwar erst vor 2, 3, 4 Jahren. Also doch, gerade im B2C-Bereich kann man das sehr schön beobachten, finde ich.
Da wäre auch noch die Frage, also habt ihr da schon so Partnerschaften, Kooperationen, Allianzen mit Unternehmen, wo dann praktisch eure Produkte verkauft werden? Oder was plant ihr da sozusagen in Zukunft? Also seid ihr beispielsweise in Hannover, sage ich jetzt mal, in einem Geschäft erhältlich, die auch normale Lederwaren verkaufen?
Oh, ich weiß nicht, ob jetzt alle Läden, in denen wir sind, im Einzelhandel, im klassischen Einzelhandel auch, also nicht nur vegane Taschen anbieten. Ich schätze mal nein. Aber es ist schon so, dass sich diese, ja, in den sozialen Medien sagt man ja immer so schön Bubble, auch auf den Einzelhandel übertragen lässt. Also es gibt ja diese klassischen fairen Pop-up-Stores oder irgendwas anderes fancy-mäßiges. Und da ist es auch schon so eine Gruppe, die an einem Strang zieht, sage ich mal. Also ähnliche Brands oder die immer gleichen Brands, das meine ich im positiven Sinne. Und in Hannover zum Beispiel sind wir in manchen Stores, aber auch in anderen Städten in Deutschland und auch anderen Ländern. Und genau, unser Fokus ist aber auf jeden Fall online.
Okay, das heißt also, aber es kann sich ja auch gut ergänzen. Also wenn ihr sozusagen dann auch sichtbarer seid, sozusagen in echten Geschäften und praktisch zusätzlich noch online euch oder eure Taschen anbietet, dann ist das sicher eine gute Ergänzung. Was mich auch nochmal so interessiert, ist natürlich auch so das Thema, Friedrich hat das vorhin mal so ein bisschen angesprochen, also ihr als Unternehmen, ihr seht euch dann ja auch sozusagen so als nachhaltiges Unternehmen. Wie wichtig ist da sozusagen das Mindset aller Beteiligten, sage ich mal, jetzt aller praktisch Mitarbeitenden bei euch? Also sind das auch alles Leute, die sagen, okay, wir sind auch nachhaltig, oder wachsen da auch so Leute rein, die sagen, okay, ich war es vielleicht nicht, aber jetzt werde ich es langsam und finde einfach eure Idee super? Also wie ist so die Teamzusammensetzung bei euch?
Also wir sind ein sehr kleines Team, deswegen kann ich, glaube ich, für alle ganz gut sprechen. Es ist schon so, dass zum Zeitpunkt des Eintritts in das Startup Nubai alle auf einer Ebene waren. Also natürlich ist es so, dass nicht alle, also niemand muss, finde ich, wenn er sich irgendwo bewirbt, also man kann nicht als Unternehmen erwarten, dass ein Bewerber oder eine alle Kriterien erfüllt. Also zum Beispiel bei uns wäre es ja, man könnte behaupten, ja, also da muss auch vegan leben, sich vegan ernähren und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das ist natürlich totaler Quatsch, das ist nicht realitätsnah. Und es wäre natürlich ganz nett, aber es ist ja nicht das, was das Unternehmen im intern zusammenhält, sondern es ist ja die Überzeugung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das sind wir, glaube ich, alle. Also ich zum Beispiel, ich lebe gar nicht vegan. Ich lebe zwar vegetarisch, aber nicht vegan, was jetzt die Ernährung angeht. Dafür engagiere ich mich nebenberuflich im Secondhand-Bereich und bin damit selbstständig. Also es sind so Überlappungspunkte, würde ich sie mal nennen.
Was mich da nochmal interessieren würde, ist jetzt auch so das Thema so Female Leadership, weil das ist natürlich auch so ein Thema, was einfach dann vielleicht auch mal hier beleuchtet werden darf und muss auch. Wir haben ja oft genug auch schon Menschen interviewt. Es gibt ja auch ganz, ganz tolle Gründer, sicher auch ganz viele Gründerinnen. Die sind aber leider immer so ein bisschen unterrepräsentiert. Also hast du das Gefühl, dass vielleicht jetzt in diesem Bereich, das ist natürlich sehr klischeehaft, würde ich fast sagen, dann und klischeebelastet, dass in diesem Bereich Fair Fashion dann mehr Gründerinnen unterwegs sind, oder hält sich das die Waage?
Also das könnte ich jetzt auch nur aus dem Bauch heraus beantworten. Ich glaube, die Modebranche ist schon eine sehr weiblich dominierte Branche, aber das kennt man ja auch von allen anderen Bereichen, nicht unbedingt auf Führungsebene. Aber ja, im Nachhaltigkeits- plus Modebereich in der Kombination gibt es schon viele weibliche Gründerinnen. Das kann ich schon beobachten, ja.
Wie wichtig ist das dann sozusagen, also als dann das sozusagen nochmal so zu annoncieren, irgendwie zu promoten, dass ihr sozusagen mit Svenja sozusagen eine Gründerin habt und keinen Gründer? Also ist das sozusagen das, was ihr auch so ein bisschen rausstellt oder versucht rauszustellen dann?
Ja, also es ist auf jeden Fall ein spannender Aspekt an unserem Unternehmen, finde ich. Ich finde, es ist auch ein Aspekt, der nicht unterschätzt werden darf. Also ich finde, das darf man auch mal ruhig. Ich meine, ich bin jetzt ja hier die Person, die PR und Marketing macht für das Unternehmen. Und ich finde es super wichtig. Es ist jetzt nicht nur so, dass wir sagen, okay, ja, cool, das ist ja jetzt das perfekte PR-Thema für uns und lachen uns da ins Fäustchen, sondern es ist ja Fakt. Also ich sitze da jeden Tag zusammen im Büro mit einer Person, die ungefähr mein Alter ist, aber schon ein Unternehmen gegründet hat. Und das hat den größten Respekt verdient in meinen Augen. Und da kann man auch drüber sprechen und da sollte man auch drüber sprechen. Ganz abseits vom Nachhaltigkeitsthema oder der Nachhaltigkeitsbranche, der Fair-Fashion-Branche, ist das Thema Gründerinnen supporten einfach noch viel zu klein. Also ich habe vorher für eine Organisation gearbeitet, die Startups unterstützt in der Gründungsphase, in der Early-Gründungsphase sozusagen. Und ich war einfach umgeben von Männern. Und da habe ich mir auch immer schon an den Kopf gefasst.
Also das ist gut auf jeden Fall, dass ihr das Fan habt. Das ist gut, dass du auch da bist und dass ihr das sozusagen auch promotet. Also es ist wieder uns persönlich auch nochmal wichtig, einfach, dass da auch einfach, dass ihr sichtbarer werdet. Das ist auch sehr schön. Du hast ja schon gesagt, was ihr noch so ein bisschen plant, eben auch so. Gibt es denn Sachen, die du vielleicht schon verraten kannst, die ihr auch noch plant? Also gibt es noch irgendwelche vielleicht Ideen oder sowas, was da vielleicht noch aus Apfelleder entstehen kann? Ich habe übrigens ich kann es auch mal euch zeigen, zumindest jetzt im Podcast ist es schlecht zu sehen, aber ich habe einen praktischen Mauspad aus Apfelleder. Plant ihr sowas auch oder was kann da noch, was ist da noch möglich?
Ah, du hast ein Mauspad aus Apfel. Ja, es ist ja erstmal klasse. Wir haben auch diese Tischsets ja, wie gesagt, auf den Markt gebracht, die unter dem Nachhaltigkeitsaspekt natürlich auch als Mauspads verwendet werden können. Also wir haben es jetzt, das habe ich mir jetzt nicht gerade ausgedacht, sondern das war auch schon der Gedanke dahinter. Und wir wollen uns einfach noch mehr abseits von Apfelleder umsehen. Also was gibt es noch für Fruchtlederalternativen? Was gibt es für Lederalternativen generell? Was gibt es für Materialien, die in diese Kerbe fallen? Also es gibt ja super viel, was auch mit recycelten Papier passiert, aber mal so mehr Richtung, ja, ich will nicht immer Lederalternative sagen, aber letztendlich ist es das, was in den Köpfen der Menschen am meisten Sinn ergibt, so vom Bild her. Also es gibt zum Beispiel noch super spannende Alternativen aus Mais und da wird es jetzt tatsächlich im Frühling eine kleine Kollektion geben mit einer Mais-Alternative, also mit einer Lederalternative aus Mais. So muss ich es ja immer sagen, damit es korrekt ist.
Findet ihr denn an dieser Alternativen? Arbeitet ihr dann mit Universitäten zusammen oder wie kommt ihr daran dann darauf sagen, ah, es gibt auch was aus Mais, es gibt was aus Ananas, es gibt was aus was auch immer? Also wie kommt ihr da an die neuen Alternativen ran?
Also es ist eine Kombination aus vielen. Also einerseits ist es Recherche im klassischen Sinne. Man kann sich natürlich vor Google setzen und einfach mal drauf los recherchieren, was andere Branchen zum Beispiel machen. Die Hersteller als solches findet man natürlich nicht so einfach, aber da ist es dann eher so über die Kommunikation zu dem ursprünglichen Hersteller vielleicht eventuell halt der was Neues entwickelt oder weiß von anderen Ländern und anderen Herstellern, die da auch noch irgendwelche spannenden Alternativen haben. Und so spricht sich das Ganze so ein bisschen rum. Also es ist jetzt tatsächlich nicht so einfach, immer an Informationen zu kommen zu den neuesten Neuigkeiten in der Branche.
Ist ja gut, dass ihr da auf jeden Fall sozusagen vernetzt seid und dann vielleicht doch früher als anderes erfahrt, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber Mais finde ich auch interessant. Also Mais ist natürlich wieder so ein bisschen Vorbild, aber trotzdem andererseits, du hast gesagt, es gibt verschiedene andere Möglichkeiten, auch noch so Fruchtleder-Alternativen. Also das Wort Fruchtleder finde ich schon super. Manchmal ist es ja sogar fast sichtbar. Also ich würde so vermuten, fast irgendwie beim Mangos oder so wäre auch was möglich. Also weil auch so auch vielleicht Schale besser verwendet werden kann, die schon sehr fest ist eben oder Avocados oder so. Du hast gesagt, Recherche ist das eben auch so, aber ja, probiert ihr selbst da auch aus, also dass ihr sozusagen auch so also solche Produkte kauft, einfach um die mal sozusagen so zu fühlen oder so und dann einfach mal zu sehen. Also so fühlt sich das an. Du hast auch Papier genannt, finde ich auch sehr interessant, weil ich habe da sehe auch so eine Visitenkartentasche aus Papier, also so festes Papier, was du auch waschen kannst. Testet ihr das alles so aus? Also habt ihr so eine Art Labor auch? Also Friedrich hat ja gerade so gefragt, aber dass ihr selbst die Sachen so mal so anfasst und so richtig mal ausprobiert.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein großer Part von Lisas Job. Lisa ist für das Design zuständig und da werden andauernd irgendwelche Samples oder Proben von Materialien geliefert und dann wird erstmal alles angefasst und geguckt, was sich am besten anfühlt. Und natürlich ist nicht das, was sich am besten anfühlt oder ne, es ist ja erstmal was Subjektives, aber was man erstmal toll findet, dann auch so einfach in die Tat umzusetzen, heißt, man muss natürlich trotzdem auf den Preis gucken, wie teuer ist die Meterware, wie nachhaltig ist das Ganze wirklich oder was steckt da eigentlich noch hinter, welche Komponenten hat das einzelne, dieses Material im Einzelnen, soll ich auch noch abwägen.
Eine Frage, die mir da auch noch kommt, auch gerade beim Thema Mais. Es gibt ja auch viele Einwände dagegen, ich sag mal, in Anführungsstrichen Lebensmittel zu nutzen, weil das dann ja teilweise ja auch in Konkurrenz steht mit der Lebensmittelversorgung, gerade im globalen Süden. Was, also wie, welche Rolle spielt das bei euren Produkten?
Also, das ist einfach so ein Klassiker bei uns in der Kommentarspalte auf irgendwelchen Facebook-Beiträgen, warum wir denn die Äpfel den Menschen wegnehmen, die sie doch essen könnten. Das ist natürlich nicht der Fall, um Gottes Willen. Der Mais zum Beispiel, das ist industrieller. Dann haben wir das, die Apfelreste, die auch bei der zum Beispiel Apfelsaftproduktion anfallen lassen. Also Reste, die einfach sowieso Reste wären. Und wir gucken, was kann man denn damit noch machen?
Also so eine Art Upcycling, bevor es in die Müllverbrennung oder Biogasanlage geht, sagt ihr, machen wir noch ein Produkt draus und achtet darauf, dass es ihr halt nicht Maisacker fördert, die nur für euch Mais anbauen.
Genau, also ich weiß jetzt tatsächlich nicht ganz im Detail, was damit wie passiert. Da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele Wege, die Reste dann noch nehmen würden. Aber genau, im Prinzip kann man das so sagen.
Ich glaube, Apfelbäume gibt es in Deutschland genug und auch viele andere Obstbäume, die leider nicht geerntet werden. Also da wäre nochmal ein Aufruf an alle, aber mundraub.org oder ähnliches ist ja auch ganz gut. Aber es gibt so viele Apfelbäume leider, das sehe ich ja immer wieder selbst, die nicht geerntet werden, die einfach sozusagen in öffentlicher Hand sind und noch nicht mal bekannt ist, dass es die gibt überhaupt. Also da gibt es, glaube ich, genug Material für die Zukunft. Ja, wir sind praktisch schon am Ende im Ausflug. Tatsächlich sehr spannend, also was da auch möglich ist in diesem Fair Fashion Markt im Ausflug. Also vielen, vielen Dank, liebe Anna, dass du uns da so hast. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Zukunft. Wir freuen uns darauf, was noch von euch erscheint, was es noch Neues gibt. Und ich habe gelernt auf jeden Fall, dass Tischsets ja auch Mauspads sein können, ist natürlich logisch, aber liegt irgendwie auf der Hand, aber finde ich immer ganz gut die Idee, weil ich habe jetzt so ein reines Mauspad, aber es ist auch gut, aber witzig, was es alles gibt. Ja, vielen Dank an dich und vielen Dank an euch.
Ja, ich habe auch zu danken, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.